Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Mit Sina Fröndrich herzlich willkommen. Die Pandemie wirkt sich sehr unterschiedlich auf die Menschen aus. Wer Vermögen hat, Immobilien oder einfach nur einen sicheren Job, verbeamtet ist, der spürt diese Krise zumindest finanziell nicht unbedingt. Andere hingegen verlieren ihren Job und damit auch Einkommen. Weltweit könnte sich die wirtschaftliche Ungleichheit verschärfen, warnt nun die Entwicklungshilfeorganisation Oxfam. Mehr dazu in dieser Sendung bis 14 Uhr. Ein ganzes Heim sollte geimpft werden, doch dann wurde kurzfristig alles abgesagt. Der Grund: Lieferverzögerungen beim Impfstoff. Und nach BioNTech/Pfizer hat auch der britische Pharmakonzern AstraZeneca vergangene Woche erklärt, nach einer Zulassung in der EU würden weniger Dosen als geplant ausgeliefert. Dazu gibt es eine Anhörung heute in Brüssel, denn die Kommission fordert Aufklärung. Schauen wir auf diese Lieferschwierigkeiten mit Dorothee Holz an der Frankfurter Börse. Wie wirkt sich das denn auf die Kurse der Impfstoffhersteller aus?
Also die Aktien bzw. die Besitzer dieser Aktien, die nehmen das ziemlich gelassen hin, machen sich offenbar wenig Sorgen darüber, dass die EU den Herstellern große Strafen aufbrummen könnte. Es herrscht ja Unklarheit, Intransparenz kann man es auch nennen, über die genaue Abfassung der Verträge, wann geliefert werden muss, in welchem Umfang diese Liefermengen erfüllt sein müssen, ob im ersten Quartal oder ob das per Monat abgerechnet wird. Auf jeden Fall, die Aktien von Pfizer, BioNTech und AstraZeneca liegen zwischen 1 und 1,5% zu.
Die Stimmung in den deutschen Unternehmen, die hat sich wieder verschlechtert. Wie fällt denn der neue IFO-Index aus?
Der Unterschied zum Geschäftsklimaindex im Dezember ist deutlich. Der IFO-Index ist von 92,2 Punkten auf 90,1 Punkte gefallen. Sowohl die aktuelle Lage als auch die Aussichten haben sich eingetrübt. Vor allem im Dienstleistungssektor herrschte wirklich schlechte Stimmung. Die Industrie beurteilt die Aussichten ebenfalls schlechter, aber die aktuelle Lage merklich besser als im Vormonat. Der IFO-Index belastet denn auch den Aktienmarkt. Der DAX hat mit Pluspunkten begonnen, notiert inzwischen 1,2% tiefer bei 13.704 Punkten. Über den IFO-Index und auch die Impfproblematik habe ich mit Jörg Krämer, Chefvolkswirt der Commerzbank, gesprochen. Im Dezember herrschte trotz Lockdown noch Optimismus. Im Januar hat sich das Bild deutlich verschlechtert, obwohl ja sich praktisch wenig geändert hat.
Deshalb hatten wir damals im Dezember auch Schwierigkeiten gehabt, den Anstieg des IFO-Geschäftsklimas im Dezember zu erklären. Ich hatte damals ein riesiges Fragezeichen hinter das Ergebnis gemacht. Und jetzt sehen wir, dass die Realität im Januar zurückgeschlagen hat. Insbesondere im Einzelhandel, wo sich die Stimmung im Dezember noch verbessert hatte, sehen wir jetzt im Januar den vollen Lockdown-Effekt.
Ja, je länger der Lockdown anhält, desto größer wird der Graben zwischen Dienstleistern und verarbeitendem Gewerbe. Was muss getan werden, um die Leidtragenden besser abzusichern? Reicht das Geld?
Naja, ich meine, das ist nicht nur eine Frage des Geldes. Wir haben noch recht hohe Infektionen. Die Infektionen müssen weiter runterkommen. Dann kann auch der Lockdown zurückgeführt werden. Und dann wird sich die Stimmung auch wieder bessern. Das verarbeitende Gewerbe, dort ist die Stimmung aufwärts gerichtet. Es hat gelernt, mit Corona umzugehen und profitiert natürlich von der Stärke in China, von der Erholung in China. Aber diese Stärke im verarbeitenden Gewerbe reicht nicht aus, um die schlechte Situation im Einzelhandel bei den Dienstleistungen auszugleichen. Ich erwarte für das Bruttoinlandsprodukt im ersten Quartal ein Minus gegenüber dem vierten.
Ja, alle Hoffnung war ja oder ist an die Impfstoffe geknüpft. Die Hersteller haben in Windeseile Impfstoffe entwickelt. Nun klappt es nicht mit der Lieferung. Pfizer meldet Verzögerungen, AstraZeneca jetzt auch. Allerdings betrifft das nur die EU. Was läuft da schief?
Also das Hauptproblem ist, dass die Europäische Union den Impfstoff sehr spät bestellt hatte. Die Amerikaner, die Israelis hatten schon im Juli bestellt, als alle Fachleute gesagt hatten, dass BioNTech und Moderna weit vorne liegen bei der Impfstoffentwicklung. Aber die Europäische Union hat getrödelt, erst im November bestellt. Und wer spät bestellt, ja, der wird auch spät beliefert. Das ist das Hauptproblem. Jetzt nicht diese vorübergehenden Produktionsschwierigkeiten.
Viele Kritiker sprechen sogar von einem Desaster, von einem Impfdesaster. Wie sehen Sie das?
Ja, also da gibt's nichts herumzureden. Das ist ein Impfdesaster, denn andere Länder wie die USA, Großbritannien sind viel weiter, weil die hatten früh genug bestellt.
Wie lange bleibt Deutschland im Lockdown? Das hängt ja eben auch von den Impfungen ab. Droht sogar eine Verschärfung möglicherweise, eine Vollbremsung wie im letzten Jahr?
Naja, ich glaube nicht, dass es eine Vollbremsung wie im Frühjahr letzten Jahres geht, weil die Industrie einen konstruktiven Umgang gelernt hat mit Corona. Aber ich persönlich nehme für unsere Prognosen an, dass der Lockdown noch zumindest bis Ende März anhält. Und hoffentlich ist es dann mit den wärmeren Temperaturen ab dem Frühjahr vorbei.
Interessanterweise sind Sie ja sehr optimistisch mit Blick aufs Gesamtjahr. Sie gehen von einem Wachstum von 4,5% aus. Wie passt das zu der doch sehr pessimistischen Beurteilung der Lage und auch der pessimistischen Beurteilung der Fähigkeiten der Regierung bei der Bewältigung der Krise?
Mit den wärmeren Temperaturen ab dem Frühjahr sollte sich die Pandemie zurückziehen. Dann wird auch der Lockdown zurückgenommen. Und wir haben ja auch im Frühjahr vergangenen Jahres gesehen, welche Dynamik sich entfaltet in der Wirtschaft, wenn der Lockdown erstmal zurückgefahren wird. Und darauf setze ich auch diesmal, zumal ja auch viele Menschen sehr viele Ersparnisse gebildet haben, weil sie das Geld nicht ausgeben konnten. Und im Durchschnitt der deutschen Konsumenten belaufen sich diese Corona-Ersparnisse bereits auf 6% des jährlichen verfügbaren Einkommens. Das ist also eine Menge Geld, das darauf wartet, ausgegeben zu werden.
Ja, und wir alle brauchen noch eine Menge Geduld. Das war Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer.
Und Geduld braucht auch die Reisebranche. Wie wirken sich denn die neuen Reisebeschränkungen aus?
Die wirken sich sehr negativ aus. Die Angst vor geschlossenen Grenzen geht tatsächlich wieder um. Israel hat ja die internationalen Flugverbindungen gerade für eine Woche ausgesetzt. Aus Sorge vor der Virusmutation. Das ist ein sehr schlechtes Signal für die Reisebranche. Und das spiegelt sich natürlich in den Aktienkursen wieder. Lufthansa-Aktien, größter Verlierer im MDAX. Um 4,5% geht es runter, bei Ryanair sogar um 5%.
Und wer sind auf der anderen Seite die Corona-Profiteure?
Anlegerschichten um, die Impfstoffengpässe, die drohende Verlängerung des Lockdowns. Davon profitieren Aktien von Online-Händlern, der Essenslieferant Delivery Hero. Für die DAX-Liste mit einem Plus von 1,5% an. Im MDAX verteuern sich Aktien des Kochbox-Lieferanten HelloFresh sogar um 7%.
Siemens Energy hat schon Zahlen vorgelegt. Wie fallen die aus?
Die fallen positiv aus. Der Konzern hat die Kosten massiv gesenkt. Das hat im ersten Quartal zu einem operativen Gewinn von 366 Millionen Euro geführt. Damit wurden die eigenen Erwartungen und die der Börse übertroffen. Die Aktien 2,5% höher. Zum Schluss noch zum Euro. Der ist kaum verändert. Bei einem Dollar 21,50. Kursgewinne gibt es bei Anleihen. Die Umlaufrendite sinkt um 3 Basispunkte auf minus 0,56%. Und Gold zieht an die Feinunze, kostet 1.862 Dollar.
Dorothee Holz war das aus Frankfurt am Main. Der Bausektor ist eine Branche, der kaum von der Pandemie betroffen ist. Die Arbeit läuft weiter, doch wie gut lassen sich auf Baustellen eigentlich die Präventionsmaßnahmen einhalten, um einen Ausbruch des Virus zu verhindern? Aus Schleswig-Holstein berichtet unser Landeskorrespondent Johannes Quims.
In der Kieler Innenstadt brummt seit Monaten eine Großbaustelle. 6 Geschosse hoch wird das Gebäude einmal sein, in dem später Wohnungen und ein Hotel einziehen sollen. In luftigen Höhen sind Bauarbeiter auszumachen. Auch wenn sich ihre Gesichter nur schwer erkennen lassen, ist klar, Masken tragen die wenigsten von ihnen. Dabei ist das vorgeschrieben. Doch die Einhaltung solcher Regeln könne in der Praxis schnell zu Problemen führen, sagt Jörg Böhnke, Gewerkschaftssekretär bei der Industriegewerkschaft Bauen, Agrar, Umwelt in Schleswig-Holstein.
Und in dem Bereich, wo aber nur Maschinen arbeiten, dann Mund-Nasenschutz tragen sollen, dann noch vielleicht eine Schutzbrille tragen müssen, das wird schwierig.
Nämlich dann, wenn die Schutzbrille durch das gleichzeitige Tragen einer Maske beschlage und damit die Bedienung der Maschinen gefährlich werde, sagt der Gewerkschafter. Doch insgesamt sei es eine gute Nachricht, dass die Branche den Beschäftigten auf dem Bau 1 Million FFP2-Masken zur Verfügung stellen will. Allerdings reiche dies nicht, sagt Böhnke und erinnert an eine Forderung, die die Industriegewerkschaft seit Jahren erhebt.
Dass da die Arbeitsschutzstandards viel intensiver kontrolliert werden müssen, ja.
Solche Forderungen weist die schleswig-holsteinische Arbeitgeberseite zurück. Der Verband Bauwirtschaft im Norden pocht auf die Hygienekonzepte, die sich bewährt hätten. Für die überwiegend kleinen und mittleren Betriebe in Schleswig-Holstein sei die Gesundheit der Beschäftigten ein hohes Gut. Die Arbeitsschutzvorschriften für Baustellen sind wegen der Pandemie verschärft worden. So schreibt das Bundesarbeitsministerium Möglichkeiten zur Handhygiene ebenso vor wie Waschgelegenheiten mit fließendem Wasser und eine tägliche Reinigung der sanitären Einrichtungen auf Baustellen. Kommt es zu Verstößen, könne auch ein Baustopp verhängt werden, sagt Bernhard Ahrens, Leiter der Hauptabteilung Prävention bei der Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft, kurz BG. Die Berufsgenossenschaft ist zusammen mit den staatlichen Stellen auch für Kontrollen der Arbeitsvorschriften auf Baustellen zuständig.
Die Aufsichtspersonen der BG Bau haben in dem Zeitraum von der 17. Kalenderwoche, das war also die Zeit im April nach Ostern bis Jahresende, etwa 100.000 Baustellen besichtigt, dabei auch rund 400.000 Beschäftigte angetroffen und in 3.000 Fällen Ordnungswidrigkeiten Anzeigen gestellt, also 3.000 Mal ein Bußgeld verhängt.
Die Baufirmen hätten die Vorschriften schnell übernommen, sagt Ahrens. Als Beispiel verweist er auf eine Baustelle in Regensburg mit 70 Beschäftigten. Dort seien 5 kurz zuvor aus Serbien eingereiste Bauarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet worden.
Aber diese Baustelle war sehr gut organisiert. Man hatte zusätzliche Sanitärcontainer, zusätzliche Unterkünfte, man hatte feste Teambildungen. Und es hat sich dann herausgestellt, dass neben den 5 Pkw-Insassen nur eine weitere Person positiv auf Corona getestet wurde, alle anderen negativ.
Um einen Corona-Ausbruch auf Baustellen zu verhindern, bedürfe es aber auch einer Sensibilisierung in der Mitarbeiterschaft, so Präventionsexperte Bernhard Ahrens. Das sieht auch Jörg Böhnke von der Industriegewerkschaft Bau und Agrarumwelt so. Doch warnt er auch vor Betrieben, die sich schon vor der Pandemie wenig um die soziale und gesundheitliche Situation ihrer Beschäftigten gekümmert hätten.
Dort, wo die Arbeitnehmer von heute auf morgen ausgetauscht werden können, wird es einmal so gemacht. Und da zählt nur das Geld. Da zählt nicht der Mensch, da zählt nur das Geld.
Der Gewerkschafter Böhnke im Beitrag von Johannes Kulms. Es fehlt an Halbleitern. Mehrere Autobauer haben die Produktion bereits gedrosselt. Beschäftigte sind in Kurzarbeit, denn ohne Chips keine Autos. Und während Volkswagen prüft, ob finanzielle Ansprüche gegen die Zulieferer Bosch und Continental geltend gemacht werden könnten, hat Wirtschaftsminister Peter Altmaier einen Brief nach Taiwan geschickt. Sein Ansinnen, ein wesentlicher Halbleiter-Zulieferer in Taiwan, solle prüfen, ob er die Produktionskapazitäten ausweiten könne. Johannes Kuhn weiß mehr.
Vorfahrt für die Automobilbranche, zumindest beim taiwanesischen Chiphersteller TSMC. Wenn sich die Produktionskapazitäten erhöhen, sollen dort die Lieferungen für den Automobilsektor priorisiert werden, so die taiwanische Wirtschaftsministerin Wang Mei-Hua. Zuvor hatte sich Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier auf Bitten des VDA an die taiwanesische Regierung gewandt. Die hohe Auslastung sorgt dafür, dass zusätzliche Kapazitäten de facto neue Fabriken benötigt hätten. Aber auch die offenbar nun geplante Umstellung der Produktion kann dauern, sagt Wolfgang Weber, Vorsitzender des Zentralverbands Elektrotechnik und Elektroindustrie.
Was machbar ist, ist innerhalb der bestehenden Kapazitäten die verschiedenen Spezialisierungen zu ändern. Aber auch das braucht einige Monate, bis das jeweils passiert ist.
Einige Monate, die der Automobilbranche Sorgen bereiten. Weil es an Mikrochips mangelt, müssen gerade weltweit immer mehr Autohersteller ihre Produktionsbänder anhalten. Deutsche Produzenten meldeten bereits Kurzarbeit an. Weltweit könnten im ersten Halbjahr bis zu 4,5 Millionen Fahrzeuge weniger hergestellt werden. In Deutschland sind vor allem VW, Audi und Daimler betroffen. De facto sei während des ersten Corona-Lockdowns wenig bestellt worden, die Lücken hätten andere geschlossen, so Weber.
Die Hersteller haben dann geschaut, welche anderen Möglichkeiten an Kunden haben sie. Und dann kamen sie unter anderem auf die Unterhaltungselektronik, die dann auch gerade in einer starken Nachfragesituation war. Insofern wurden dann die Produktionen entsprechend umgeändert.
Dass nicht nur PlayStation 5 und iPhone 12 verantwortlich sind, scheint VW zu glauben. Anders als zum Beispiel BMW lässt Volkswagen den Chip-Einkauf über die Zulieferer Continental und Bosch abwickeln. Die Wolfsburger sind nun offenbar unzufrieden, da man frühzeitig einen erhöhten Bedarf für die Winterproduktion angemeldet hatte. Die Branchenzeitung Automobilwoche berichtet, dass VW Schadensersatzansprüche gegen die beiden Zulieferer prüft und sich nach Alternativlieferanten umsieht. Der Wolfsburger Konzern kommentiert den Bericht nicht. Ein Blick auf die Zahlen zeigt, dass die Chipbranche boomt. Der Marktwert aller börsennotierten Halbleiterhersteller hat sich seit 2015 auf 4 Billionen Dollar vervierfacht. Allerdings findet ein Großteil der Produktion in Asien statt. Europäische Hersteller machen insgesamt nur ein Zehntel des Gesamtumsatzes aus. Das soll sich ändern, so Beate Baron, Sprecherin des Bundeswirtschaftsministeriums.
Wir arbeiten aktuell auch an einem weiteren Projekt zum Thema Mikroelektronik, was wir im Kontext der europäischen Ratspräsidentschaft angestoßen hatten im Dezember. Denn das muss natürlich das Ziel sein, mittelfristig hier die Produktion in Deutschland und Europa zu stärken.
Gemeinsam mit 16 weiteren EU-Mitgliedern will Deutschland zweistellige Milliardenbeträge in die Chipherstellung investieren. Allerdings wird die Chipentwicklung nicht nur immer kapitalintensiver. Bei der Produktion der Hochleistungschips gelten 3 Firmen als enteilt. Der derzeit schwächelnde US-Konzern Intel, besagter taiwanesischer Hersteller TSMC und der südkoreanische Konzern Samsung. Gerüchten zufolge wollen die Südkoreaner bis zu 10 Milliarden Dollar in eine Hochleistungschipfabrik im Westen investieren. Allerdings nicht in Europa, sondern im amerikanischen Texas.
aus Berlin, Johannes Kuhn. Das Mittagessen in der Schule fällt aus. Im Homeschooling wird zu Hause gegessen, was einige Kinder und Jugendliche sicherlich auch freuen mag, je nach Schulmensa. Doch für Familien heißt das auch, sie geben mehr Geld für Lebensmittel aus. Vor allem jene, die Grundsicherung beziehen, die merken das. Und deswegen fordern Sozialverbände und Gewerkschaften nun, die ALG-2-Sätze, die sollten angehoben werden. Auch Arbeitsminister Hubertus Heil hatte vor wenigen Tagen gesagt, dass er Bedürftige besser unterstützen wolle, wenn der Koalitionspartner mitzieht. Panayotis Gavrilis berichtet.
Mehr Geld und mehr Unterstützung für arme Menschen. Das fordert ein breites Bündnis aus 36 Gewerkschaften, Sozialverbänden, aber auch Umweltschutzorganisationen. Der Deutsche Mieterbund oder die Deutsche Gesellschaft für Verhaltenstherapie haben den Appell mit unterzeichnet. Konkret sollen die Regelsätze für Menschen, die auf Arbeitslosengeld II und Grundsicherung angewiesen sind, auf mindestens 600 Euro steigen und sie sollen für die Dauer der Pandemie einen pauschalen Corona-Zuschlag von 100 Euro erhalten. Alleinstehende Hartz-IV-EmpfängerInnen bekommen seit Anfang dieses Jahres insgesamt 446 Euro im Monat. Das komme einem armutspolitischen Offenbarungseid gleich, heißt es in dem Aufruf, den auch Verena Bentele, Präsidentin des Sozialverbandes VDK, unterschrieben hat.
Für Menschen, die Grundsicherung bekommen, reicht das Geld schon heute nicht. Und wenn jetzt noch Extrakosten dazukommen, wie zum Beispiel durch Masken oder Desinfektionsmittel, dann reicht das Geld eben noch weniger wie vorher schon.
Die Jobcenter sollen zudem einmalig die Kosten übernehmen für Laptops und Software, die Kinder und Jugendliche aus Familien mit niedrigen Einkommen brauchen, um von zu Hause aus zu lernen. Eine weitere Forderung, wer die Miete nicht mehr zahlen kann, soll vor einer Kündigung geschützt werden. Ein sogenanntes Mietenmoratorium hatte es im vergangenen Frühjahr für 3 Monate gegeben. Bentele im Gespräch mit unserem Hauptstadtstudio appelliert an die Bundesregierung.
Im Moment ist ganz deutlich, dass für viele Menschen, die eben wenig Geld haben, die Situation immer prekärer und schwieriger wird. Die Menschen mit hohen Vermögen leiden deutlich weniger unter der Corona-Pandemie. Es werden einerseits große Hilfspakete für große Unternehmen geschnürt und genau diese Hilfen brauchen jetzt eben auch Menschen, bei denen es wirklich auch ums pure Überleben, um die Existenz geht.
Unterstützung für die Forderungen der Verbände kommt von Sozialminister Hubertus Heil. Der SPD-Politiker hatte vor wenigen Tagen erst auch für einen Pandemiezuschlag geworben.
Der Schutz von Corona darf aber keine Frage des Geldbeutels sein. Deshalb ist es richtig und notwendig, jetzt zügig einen Zuschuss für Corona-bedingte Belastungen für Empfängerinnen und Empfänger von Grundsicherung in den verschiedenen Grundsicherungssystemen zur Verfügung zu stellen.
Wie hoch ein solcher Zuschuss sein könnte, dazu hatte Heil keine Angaben gemacht. Dabei müsse auch die Versorgung mit medizinischen Masken gesichert sein, so Heil. Möglich ist, dass man wie bei älteren Menschen bereits Gutscheine an Hartz-IV-Empfängerinnen und Empfänger verteilt, damit diese sich FFP2-Masken in Apotheken holen können. Das ist auch für den CDU-Politiker und Sprecher des Arbeits- und Sozialausschusses im Bundestag, Peter Weiß, denkbar. Von den Forderungen der Sozialverbände, die Regelsätze für Sozialleistungen zu erhöhen, hält Weiß hingegen nichts.
Das ist kein Willkürsystem, wo man einfach was drauflegen kann, sondern das wird sehr genau ermittelt nach einer Einkommens- und Verbrauchsstichprobe und danach werden die Regelsätze festgelegt. Und wenn wir uns darin nicht halten, glaube ich, würden wir für eine große Verunsicherung sorgen, zumal dieses System ja aus Steuern finanziert werden muss.
Was die Corona-Zuschüsse für medizinische Masken angeht, wird man sich laut Regierungssprecher Steffen Seibert schnell beraten und eine Entscheidung fällen. Möglich ist, dass bereits diese Woche zumindest mit einem Beschluss zu rechnen ist. Zu spät, bemängeln einige, da die verschärfte Maskenpflicht bereits ab heute gilt.
Verbände und Gewerkschaften fordern mehr Geld für Bedürftige, die von der Pandemie besonders getroffen würden. Sind das die Ärmeren, die unter Covid-19 leiden, weil sie sich schlechter schützen können und zugleich eher die wirtschaftlichen Auswirkungen zu spüren bekommen? Ja, sagt auch die Entwicklungshilfeorganisation Oxfam. Sie hat zum Davoser Weltwirtschaftsforum, das online als Davos Agenda stattfindet, einen neuen Ungleichheitsbericht vorgelegt. Ergebnis: Die wirtschaftliche Ungleichheit könnte weltweit zunehmen. Dietrich Karl Meurer berichtet.
Erstmals seit über einem Jahrhundert droht die Kluft zwischen Arm und Reich in fast allen Ländern der Welt gleichzeitig anzusteigen. Und das ist eine Folge der Corona-Krise. So lässt sich der Oxfam-Bericht zusammenfassen, der in diesem Jahr den Titel trägt: Das Ungleichheitsvirus. Steffen Küssner, der Sprecher von Oxfam Deutschland, erklärt an einem Beispiel, wie sich die Ungleichheit in Zeiten der Pandemie verschärft hat.
Die reichsten 1000 Menschen konnten ihre pandemiebedingten Verluste in nur 9 Monaten wettmachen. Und dagegen wird die ärmere Hälfte der Menschheit voraussichtlich über ein Jahrzehnt brauchen, um die wirtschaftlichen Folgen der Krise zu bewältigen.
In dem 83 Seiten starken Oxfam-Report ist auch zu lesen, dass die 10 reichsten Männer der Welt seit Februar 2019 ihr Vermögen um fast eine halbe Billion US-Dollar steigern konnten, auf über 1,1 Billionen. Gleichzeitig haben hunderte Millionen Menschen ihr Einkommen oder ihre Arbeit verloren. Grundlage für den Bericht sind verschiedene Statistiken und eine Befragung von knapp 300 Ökonominnen und Ökonomen aus fast 80 Staaten. 87% von ihnen erwarteten, dass die Einkommensungleichheit in ihrem Land als Folge der Pandemie zunehmen oder stark zunehmen wird. Dabei, so heißt es in dem Report, sind vielfach Frauen von den Folgen der Corona-Krise stärker betroffen als Männer. Um in Zeiten der Pandemie die Kluft zwischen Arm und Reich in der Welt zu bekämpfen, fordert Oxfam eine mehrgliedrige Strategie, erklärt Steffen Küssner von Oxfam Deutschland.
Erstens müssen finanzstarke Länder wie Deutschland ärmeren Staaten bei der Bewältigung der Corona-Pandemie finanziell deutlich stärker zur Seite stehen als bislang. Zweitens gilt es, öffentliche Systeme für Gesundheit, Bildung und soziale Sicherung auszubauen, und zwar finanziert durch eine gerechte Steuerpolitik. Und drittens müssen wir unsere Wirtschaft insgesamt sozial gerechter gestalten und demokratisieren.
Sprich, Firmen müssten so reguliert werden, dass die Interessen aller von Unternehmensentscheidungen Betroffenen berücksichtigt werden.
Die Armut könnte durch die Corona-Pandemie merklich zunehmen, und der Oxfam-Bericht, der ist jetzt auch nochmal Thema in der Wirtschaftspresseschau.
Eigentlich, notiert die Süddeutsche Zeitung, sei der Kampf gegen die extreme Armut in den vergangenen Jahrzehnten eine Erfolgsgeschichte gewesen. Jahr für Jahr sinkt die Zahl der Menschen, die weniger als 1,90 Dollar am Tag zur Verfügung haben. Doch Covid-19 wirft die Welt in diesem wichtigen Kampf enorm zurück. Zum ersten Mal seit 1998 steigt die Zahl der Menschen in extremer Armut wieder an. Das ist eine dramatische und zu häufig übersehene Folge der Pandemie. Damit sich die globale Ungleichheit nicht noch weiter verschärft, ist deutlich mehr internationale Hilfe nötig. Der Tagesspiegel aus Berlin schreibt: Wie jedes Jahr vor dem Weltwirtschaftsforum prangert die NGO Oxfam an, dass die Ungleichheit immer weiter wächst. Und sie hat recht. Worin Oxfam allerdings falsch liegt, ist die Schlussfolgerung aus dieser Analyse. Es ist nicht an der Zeit, das Wirtschaftssystem umzukrempeln, sondern das geltende Regelwerk anzuwenden. Außerdem geht es um die Schaffung von Arbeitsplätzen, Innovationen und Wohlstand. Obwohl das Weltwirtschaftsforum dieses Jahr nicht in Davos stattfindet, sondern in abgespeckter Form online, gibt es nach Ansicht der Frankfurter Allgemeinen Zeitung starke inhaltliche Gründe, warum die Welt auch und vielleicht gerade im Januar 2021 den Austausch zwischen Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft nötig hat, und sei es via Internet. Die Corona-Pandemie hat die Welt in einem Ausmaß aus den Angeln gehoben, wie man dies vor Jahresfrist allenfalls in theoretischen Krisenszenarien oder Science-Fiction-Romanen für möglich hielt. So gesehen ist Davos ohne Davos einen Versuch wert. Der Kölner Stadtanzeiger schließlich hält fest, dass sich im weltweiten Wettbewerb um die Corona-Impfstoffe die Kräfteverhältnisse gerade umkehrten. Die Hersteller der begehrten Vakzine diktieren die Lieferbedingungen, und der Politik bleibt nichts anderes übrig, als die Ansagen zu akzeptieren. Die gefeierten Impfstoffpioniere des Konsortiums BioNTech-Pfizer haben erst wegen der Produktionsumstellung in einem belgischen Werk ihre kurzfristigen Lieferzusagen gekürzt und dann eigenmächtig beschlossen, auch noch die Abrechnungsmodalitäten zu ändern. Auch das britisch-schwedische Unternehmen AstraZeneca führt die Politik gerade vor.
Das war die Wirtschaftspresseschau. Und das Davoser Online-Forum, das hat begonnen mit einer Rede von Chinas Präsident Xi, der unter anderem weniger Handelsbarrieren fordert und eine bessere wirtschaftliche Zusammenarbeit. An der Grenze zwischen Tschechien und Bayern, da staut es sich wegen neuer Reiseverschärfungen. Warum das so ist, dazu mehr in Deutschland heute um 13:50 mit meiner Kollegin Antran. Damit endet Wirtschaft am Mittag. Mehr aus der Wirtschaftsredaktion um 17:05 Uhr. Mein Name ist Sina Fründrich. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.